Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die neue Coronavirus-Variante Omikron, die hat einen eigenen Twitter-Account, seit einer Woche schon. Da erzählt Omikron von sich und von der Corona-Lage. Was das für Geschichten sind, ob das makaber ist oder vielleicht Pandemieliteratur, darüber reden wir hier in der Lesart. Heute ist ja der 1. Dezember. War da nicht irgendwas? Fing da nicht irgendwas an?
Adventskalender. Ich bin Kim Kindermann, Redakteurin in der Lesart und in den Zeitfragen bei Deutschlandfunk Kultur. Und ich verschenke dieses Jahr Alles glänzt von Jacqueline Woodson. Dieser großartige Roman beginnt am Tag von Melodies großer Feier. Die 16-Jährige ist auf dem Sprung ins College und sie trägt ein Kleid, das eigentlich schon ihre Mutter zu diesem Anlass hätte tragen sollen. Eigentlich. Aber Iris war damals schwanger. Schwanger mit Melody. Von hier setzt sich die Geschichte wie ein Puzzle zusammen. Jede Erinnerung ist ein neues Teilchen. Die Erinnerung von Melody, die sich immer nach ihrer Mutter sehnte. Die von Iris, die aus der frühen Mutterschaft floh und das Kind samt Ex-Freund und Kindsvater bei ihren Eltern zurückließ. Dazu die Erinnerungen der Großeltern und die von Aubrey, Melodys Vater. Jede und jeder mit seiner eigenen Sicht, eigenen Gefühlen, Sehnsüchten, Hoffnung und Ängsten und Liebe. Dieses Buch strotzt nur so von Leben. Sowas von. Jacqueline Woodson kann grandios erzählen. Ihre Romane haben einen eigenen Sound, haben was von Musik. Schnell, aufwallend und immer emotional. Kurze und lange Texte wechseln sich ab. Dazwischen oft nur wenige Sätze, lange Dialoge. Kursiv gedruckt in Slang, hineingeworfen und doch präzise komponiert. Kalt lässt einen hier nichts. Und wie es der Afroamerikanerin gelingt, diese Vielstimmigkeit ihrer Protagonisten dann doch zu einer stringenten Erzählung zu bündeln, das ist große Kunst. Ein bebender Familienkosmos tut sich hier auf. Einer, der immer auch geprägt ist von Rassismus und Angst vor dem Ausgestoßensein. Es ist, wie Woodson selbst schreibt, eine Geschichte von Feuer und Asche und Verlust. Ich schenke Alles glänzt von Jacqueline Woodson meinem Sohn Nelson. Er liebt amerikanischen Rap, interessiert sich für Geschichte und Politik. Und da ist dieses Buch genau richtig. Mit seinem speziellen Sound und mit seinen tiefen Innenansichten über das Leben der Afroamerikaner. Ich schenke ihm Alles glänzt, aber auch, weil es ein Buch ist über die Liebe in all ihren Facetten. Und damit er weiß, meine Liebe für ihn ist immer da, hört nie auf, ist zärtlich warm und glänzend. Frohe Weihnachten, mein Sohn.
Alles glänzt von Jacqueline Woodson. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Yvonne Eglinger und ist im Piper Verlag erschienen. Kim Kindermann wird es verschenken. Und das haben Sie gehört im Adventskalender von Deutschlandfunk Kultur. Der spanische Schriftsteller Fernando Aramburu, der hat vor 3 Jahren einen Bestseller veröffentlicht, seinen Roman Patria. Das ist ein Buch über die Folgen des ETA-Terrors in Spanien. Allein in Spanien wurde es 1,3 Millionen Mal verkauft, in 20 Sprachen übersetzt. Inzwischen wurde der Roman auch als Serie für HBO verfilmt. Seit diesem großen Erfolg erscheinen bei uns auch frühere Bücher von Fernando Aramburu. Und gerade ist sein Roman Reise mit Clara durch Deutschland bei uns herausgekommen. In Spanien gibt es dieses Buch schon seit 2010. Und jetzt sind wir verbunden. Also guten Tag, Herr Aramburu.
Schönen guten Tag.
Eine Reise durch Deutschland. Dazu muss man wissen, Sie kennen Deutschland bestens, weil Sie schon seit Mitte der 80er Jahre hier leben. Wie ist das denn eigentlich gekommen? Was hat Sie nach Deutschland verschlagen?
Ja, ich habe in Spanien damals, als ich Student war, ein deutsches Mädchen kennengelernt. Und wir haben uns verliebt, einfach so. Und das ist der Grund, dass ich nach Deutschland Mitte der 80er Jahre gekommen bin. Und wir sind immer noch zusammen, glücklicherweise. Also das ist meine jetzige Frau. Und sie ist hauptsächlich der Grund, warum ich in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen bin.
Und haben Sie dann, Herr Aramburu, gezielt Reisen gemacht, um Deutschland kennenzulernen, wie Sie das ja in Ihrem Buch erzählen, so eine Reise?
Also nicht wirklich. Ich habe gemerkt, dass trotz meines langen Aufenthalts hier in Deutschland ich immer noch über Spanien geschrieben habe. Es gab Terroranschläge dort und andere Ereignisse, die mir immer wieder Fragen aufwarfen und meine Aufmerksamkeit beanspruchten. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ein bisschen undankbar, dass ich hier in Deutschland lebe und darüber so gut wie nichts geschrieben habe, bis auf einige Zeitungsartikel. Und so kam ich auf die Idee, die Reise mit Clara durch Deutschland zu schreiben, durch den Versuch, meine langjährige Lebenserfahrung hier in Deutschland in einen Roman auszudrücken.
Und jetzt haben Sie sich dafür ein Modell genommen, ein Erzählmodell. Da macht sich ein Paar auf den Weg in Ihrem Roman. Die Frau Clara ist Lehrerin und Schriftstellerin, hat zwei Romane veröffentlicht. Sie soll jetzt ein Reisebuch über Deutschland schreiben, hat einen Auftrag von einem Verlag. Und ihr Mann reist erstmal einfach so mit. Der wird immer Maus oder Mäuschen genannt von Clara. Und Maus soll eben helfen bei dieser Reise, chauffieren, recherchieren und so weiter. Was ist das denn für ein Paar? Diese beiden, wie funktionieren die miteinander?
Ja, also die Sache ist so, dass die Frau Clara wurde beauftragt, einen Reiseführer für Norddeutschland zu schreiben. Ja, das haben sie auch erwähnt. Und sie überredet ihn, zusammen zu reisen. Und er soll das Auto fahren, Recherchen und Foto für das Buch machen und so weiter. Ne? Und trotz der Unterschiede von den beiden in Geschmack, in Temperament, vielleicht auch in Kultur, schaffen beide eine Art Gleichgewicht in ihrem Verhältnis, als ob es einen latenten Pakt zwischen ihnen gäbe. Und so ist es, dass ihre häufigen Meinungsverschiedenheiten eigentlich nie zu großen Konflikten ausarten.
Wobei, die beiden haben ja so ihre Macken, diese beiden, aber da hier der männliche Teilnehmer die Geschichte erzählt, ist er ja besonders aufmerksam für die Macken seiner Frau. Ist denn sie die Schriftstellerin, ist sie die schwierigere von beiden?
Naja, sie kommt aber nicht zu Wort, sonst hätten wir vielleicht ein anderes Bild von ihr. Ne? Mhm. Was ihn betrifft, sein doppeltes Paradox ist, dass er sich nicht als Schriftsteller betrachtet, aber ein Buch schreibt und keine Lust auf Reisen hat. Und doch macht er sich mit seiner Frau auf diese Reise. Ne? In der Beziehung zu seiner Frau mangelt es nicht an Provokationen, Sport und Streit. Wenn auch gedämpft, glaube ich, von gegenseitigem Respekt und Zuneigung. Und eigentlich ist diese Ehe funktionsfähig sozusagen. Also die beiden lieben sich, aber aus ihrer Art und Weise.
Jetzt haben ja die Stationen dieser Reise viel zu tun mit deutscher Literatur. Gleich beim Aufbruch wird Heine zitiert, später geht es dann ins Buddenbrookhaus in Lübeck. Es geht auf einen Friedhof in Berlin, wo unter anderem Bertolt Brecht begraben liegt. Was bedeuten Ihnen denn diese Größen der deutschen Literatur?
Also die habe ich aber sehr gerne gelesen. Als ich nach Deutschland kam in der 80er Jahre, ich konnte kein Wort Deutsch. Es war für mich eine Riesenfreude, als ich die Sprache schon begann zu verstehen, all diese Größe in der deutschen Literatur in der Originalfassung zu lesen. Und eigentlich ist in diesem Roman eine Hommage an die deutsche Literatur. Ne? Obwohl manchmal der Protagonist sich lustig über manche Bücher oder Autoren macht. Ne? Er parodiert die Harzreise Heines, er besucht das Bodenbrookhaus in Lübeck, aber bezahlt keinen Eintritt und so fort und so weiter. Er begleitet auch seine Frau zum Arno Schmidt-Haus, wo er sich nicht besonders gut benimmt und so fort und so weiter. Das gehört wahrscheinlich, hoffe ich, zum Humor des Buches.
Ja, der Erzähler begegnet ja eigentlich allen Erscheinungen mit einem spöttischen Abstand, nicht zuletzt seiner eigenen Frau. Jetzt spielt dieses Buch im Jahr 2003, ich habe schon gesagt, 2010 dann in Spanien erschienen. Was für ein Deutschland erlebt denn Ihr Ich-Erzähler in diesem Buch? Wie würden Sie da die Stimmung beschreiben, die in Deutschland herrscht? Seine Frau sagt ja mal ganz am Anfang des Buches, das ist ein graues Land, durch das wir hier reisen.
Also das ist das Deutschland vor der Pandemie. Mhm. Das Bild, das mein Roman über Deutschland zeigt, ist eher parodistisch als kritisch. Mhm. Wenn ich über Spanien schreibe zum Beispiel, da habe ich keine Gnade. Mit Deutschland bin ich diplomatischer und einsichtiger. Einer der Gründe, die mich dazu bewogen haben, dieses Buch zu schreiben, war der Dank. Ich bin dankbar, dass dieses Land mich aufgenommen hat. Und ich finde, dem Gastgeber Vorwürfe zu machen und zu kritisieren, halte ich für ziemlich unelegant.
Wobei Ihr Erzähler, also Sie haben ja schon gesagt, es ist ein parodistisches Buch. Er schaut auch so durchaus so ein bisschen sich lustig machend auf deutsche Eigenheiten. Eine Sache, Schuhe ausziehen an der Wohnungstür, wenn man so eine deutsche Wohnung betritt, was ja bei vielen üblich ist. Das erinnert ihn dann an ja, die Regelung in einer Moschee zum Beispiel. Da habe ich mich auch gefragt, lässt sich der Erzähler eigentlich gern ein auf dieses Land?
Das glaube ich schon. Aber wenn man fremd ist, wenn man von außen kommt, dann merkt man all diese Einzelheiten, die für Einheimische vielleicht nicht so sichtbar sind. Und das macht auch ein bisschen Anreiz für das Schreiben des Buches. Ne? Der Mann, also der Erzähler, ist ein Beobachter. Er recherchiert, er erzählt, was er sieht und vielleicht denken vielleicht deutsche Leser, oh, das ist nichts Besonderes oder Abenteuerliches, aber das ist, was man findet, wenn man nicht in Deutschland geboren ist. Ne?
Und als Ihr Buch in Spanien erschienen ist, Ihre Leserinnen und Leser dort, was hat die an diesem Buch über eine Reise durch Deutschland besonders interessiert oder vielleicht auch verwundert an dem Bild, das Sie von Deutschland gezeichnet haben?
Ja, also dort, das habe ich gemerkt, da die spanischen Leser waren eher aufmerksam auf das Lustige und das Ungewöhnliche. Aber im Grunde genommen, das gebe ich zu, habe ich dieses Buch für deutsche Leser konzipiert. Das sind viele Anspielungen, die wahrscheinlich die spanischen Leser nicht verstehen werden, aber nicht ganz verstehen werden. Aber das ist nicht wichtig, finde ich.
Und Sie haben über diesen Roman mal gesagt, das sei Ihr glücklichstes Buch. Warum denn das?
Ja, ich habe sowas irgendwann mal behauptet, in erster Linie wegen des Humors. Ne? Also der Humor ist in diesem Buch der Treibstoff der Geschichte, der Handlung. Es ist ein Humor, der das Dramatische nicht weglässt. Also Dramen, Konflikte sind manchmal in der Handlung präsent, aber die überschreiten nie die rote Linie. Und andererseits, es ist vieles im Buch drin, das ich selber erlebt habe, in glücklicher Sinne. Deswegen finde ich, dass das mein glücklichstes Buch ist im Vergleich mit anderen Büchern, wo ich wirklich schwere soziale, tragische Begebenheiten erzählt habe.
Der Roman Reise mit Clara durch Deutschland von Fernando Aramburu, der wurde aus dem Spanischen übersetzt von Willi zur Brüggen und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Herr Aramburu, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Es ist immer noch schwer vorstellbar, aber morgen endet tatsächlich die Ära Merkel. Die renommierte Fotografin Helene Kölbel, die hat diese Ära begleitet ganz nah. Sie hat immer wieder Bilder von Angela Merkel gemacht. Schon von 1991 an bis zur Gegenwart, fast jedes Jahr, hat Helene Kölbel die Politikerin fotografiert in dieser langen Zeit. Am Anfang war Angela Merkel 37 und eine Quereinsteigerin in der bundesdeutschen Politik. Am Ende war sie die 16 Jahre Bundeskanzlerin von heute. Und jetzt hat Helene Kölbel einen mächtigen Fotoband herausgebracht mit ihren Merkel-Bildern. Das hat sie gestern vorgestellt, dieses Buch im Literaturhaus München. Da war mein Kollege Tobias Krone dabei und er hat im Publikum nachgefragt, welche Merkel-Momente sind Ihnen denn im Gedächtnis geblieben?
Ich war mit Angela Merkel mal auf einer Reise in Hollywood unterwegs für 48 Stunden.
Achim Rohnke ist lange Jahre der Geschäftsführer der Bavaria Filmgesellschaft gewesen und erzählt von seinem persönlichen Merkel-Moment.
Und da habe ich eine Kanzlerin erlebt, die im kleineren Kreis unheimlich auch witzig ist. Wir saßen so in kleinen Runden beim Bürgermeister von Los Angeles oder beim Botschafter, deutschen Botschafter in seiner Residenz und da waren deutsche Unternehmer auch geladen und dann fragte einer, was kann man tun, Frau Bundeskanzlerin? Ich habe meinen Betrieb von Deutschland nach Los Angeles verlagert und musste Wegzugssteuer zahlen. Können Sie mir da helfen? Und da sagte sie so ganz locker, sagt sie, wissen Sie was, ich kümmere mich am liebsten um die Unternehmer, die zu Hause bleiben und in Deutschland arbeiten. Also das war mein Moment mit ihr.
Von solchen exklusiven Momenten kann wahrlich nicht jeder erzählen. An diesem Abend, an dem die Fotografin Herlinde Kölbel ihren Bildband vorstellt, mit Porträts der Kanzlerin aus 30 Jahren. Die präsentiert sie an diesem Abend in einem Schnelldurchlauf auf der Leinwand des Literaturhauses. Merkel mit Kurzhaarschnitt und im vielleicht etwas zu großen Kostüm. Wie sie fast ein wenig kindlich lachend den Kopf zur Seite dreht.
Und das ist also etwas, was ich liebe von ihr, weil man das Gesicht, die Augen sieht, wie sie so neugierig, keck also schaut. Also das ist ein Teil von Angela Merkel.
Merkels Gesicht, ihre Figur haben sich eingebrannt bei uns als eine Art Trägermedium des bundesdeutschen Handelns. Insofern ist es doch ein recht kühnes Vorhaben, schon in der Zeit von Merkels unmittelbarem Karriereende mit dem Vorhaben zu beginnen, gewissermaßen das Medium wieder zur Message zu machen. Oder wie Herlinde Kölbel es nennt.
Mich interessiert nicht der offizielle Politiker, sondern der Mensch hinter dem Amt. Der Mensch.
Interessant ist an diesem Abend wiederum nicht so viel, den sie zusammen mit dem ehemaligen Chefredakteur Kurt Kister als Gesprächspartner bestreitet. Besonders viel haben sich die beiden nicht zu sagen, außer dass man sich einig ist, dass man selbst der Generation Merkel angehört und mit der nächsten Generation etwas fremdelt.
Finden Sie Olaf Scholz als Mensch interessant?
Muss ich sagen, kenne ich zu wenig. Also da kann ich wenig sagen. Ich habe ihn noch nie begegnet selber.
Möchten Sie ihn fotografieren?
Ich glaube nicht. Und zwar, da kriegt man nichts raus. Das ist immer das gleiche Gesicht, da ist nichts zu machen, glaube ich.
Finden Sie Christian Lindner als Mensch interessant?
Oh.
Da sind wohl zwei auf der Bühne ganz froh, ihre politischen Werke nun ruhen lassen zu können. Auch wenn die Bemerkung gestattet sei, wer es wie Herlinde Kölbel hinbekommt, bei Angela Merkel menschliche Regungen hervorzulocken, könnte es eigentlich auch mal bei Olaf Scholz probieren. Der Abend mit der Kanzlerin auf der Leinwand, bei manchen im Publikum ruft er Erinnerungen wach. Wie bei dieser Dame, die sich an den Wahlabend 2005 mit noch Kanzler Schröder erinnert.
Ich war erst sehr skeptisch, da haben wir das gesehen, den Abend haben wir übertragen gesehen, wie Schröder sozusagen abgesetzt worden ist und dann sie kam und wie sie dann geantwortet, sie werden doch nicht glauben. Und das habe ich noch im Kopf.
Das war doch irre, oder? Der war doch furchtbar arrogant, ne?
Ja, er war sehr arrogant. Und wir waren aber so, dass wir uns noch gedacht haben, mein Gott, ja, eigentlich, die ist ja mutig. Aber standen noch auf Schröders Seite. Das hat sich aber komplett geändert.
Ein wichtiger Moment, um Sie zu verstehen, war der Testosteronauftritt von Gerhard Schröder 2005 nach der Bundestagswahl. Wie sie darauf reagiert hat, nämlich eigentlich gar nicht, sondern ihn ins Leere laufen hat lassen.
Auch Kurt Kister kommt in seiner Erinnerung nicht am Moment von Merkels stiller Machtübernahme vorbei.
Ein anderer wichtiger Moment, den alle kennen, den alle gesehen haben, war tatsächlich, wir schaffen das. Wir schaffen das, war diese Frau, wenn Sie so wollen, in einer Nutshell, also in einer Nussschale. Mit diesem Satz und mit diesem Auftritt damals vor der Bundespressekonferenz, glaube ich, war das, hat man gesehen, wer Angela Merkel ist und wer sie auch nicht ist.
Wird es uns gelingen, uns Angela Merkel als Menschen vorzustellen, frei von 16 Jahren Alltag, der ja sowieso in unserer aller Erinnerung verblassen wird?
Das wird ein bisschen dauern. Es ist jetzt ein bisschen früh, Angela Merkel nur noch als die Frau den Menschen sehen zu wollen. Aber warten Sie mal ein paar Jahre, dann wird das so sein.
Bis dahin kann man in diesem dicken Bildband blättern von Herlinde Kölbel, ihre Angela Merkel Fotografien. Der Band ist im Taschenverlag erschienen mit 250 Seiten. Der Preis 53,50 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bäume kommunizieren miteinander über Leitungen im Stamm und in den Baumwurzeln und über Pilzgeflechte. In den letzten Jahren spricht die Biologie deshalb auch vom Wood Wide Web, also vom Internet der Bäume. Auch im neuen Roman von Elif Shafak sprechen die Bäume, jedenfalls dem Titel nach. Das Flüstern der Feigenbäume heißt dieses Buch. Die Bücher dieser britisch-amerikanischen Autoren, die werden in der Türkei und auch in anderen Ländern sehr viel gelesen. Und für uns hat der Kritiker Kritiker Ingo Arendt ihren neuen Roman studiert. Guten Tag.
Hallo, Herr Mayer.
Das Flüstern der Feigenbäume. Ich meine, das könnte ja auch eine Metapher sein fürs Rascheln der Blätter oder sowas. Sprechen denn die Bäume tatsächlich?
Naja, Sie haben es gesagt, Herr Mayer. Ich würde eher vielleicht sagen, sie kommunizieren. Jedenfalls ist das die Vokabel, die die Feige, die tatsächlich eine der zentralen ProtagonistInnen des Romans ist, selber benutzt. Sie raschelt zwar auch mit den Blättern manchmal und verliert auch Blätter, weil sie dem Roman kriegerisch und hoch hergeht, aber sie tritt eben vor allem als Ich-Erzählerin auf und belehrt die Lesenden immer darüber, wie, mit welchen verrückten Methoden sie also mit ihresgleichen Verbindung hält. Feinwurzelsystem, Pilzsporen, chemische Spuren durch die Luft. Das klingt dann manchmal so ein bisschen angelesen, als ob sie das gerade einem Lexikon entnommen hätte. Sie hat auch manchmal so moralisch altkluge Sentenzen parat. Wer einen Feigenbaum vor dem Sturm rettet, der rettet die Erinnerung an einen Menschen, schärft sie uns einmal ein. Aber trotzdem mit diesem Kunstgriff, fast aus dem Märchen entnommen, schafft es Elif Shafak so etwas wie eine nicht-humane Perspektive in den Roman einzuführen. Und ich sehe das so ein bisschen als wie so ein literarisches Echo auf das Anthropozän, wo es ja auch um die Rechte von Tieren und Pflanzen geht.
Also diese nicht-humane Perspektive gibt es. Gibt es auch eine humane Perspektive? Treten auch Menschen auf?
Ja, natürlich. Es gibt jede Menge menschliche Perspektiven. Der Roman spielt auf Zypern. In der Mitte der 1970er Jahre, also zu Zeiten des Bürgerkriegs und in der heutigen Gegenwart in London. Im Mittelpunkt steht so ein Romeo und Julia-Paar. Bei Elif Shafak heißen die Kostas und Defne. Er ist Grieche, sie ist Türkin, sie sind 17 und 18 Jahre alt, unsterblich verliebt, dürfen natürlich aber in dieser streng nach in Nationalitäten gespaltenen Insel zueinander nicht kommen, würde ich sagen, und müssen sich immer heimlich treffen. Und wo treffen sie sich? Natürlich unter dem Schatten dieses wunderbaren, prachtvollen Feigenbaums. Und der Bürgerkrieg entzweit sie dann irgendwann und Jahrzehnte später treffen sie sich auf der Insel wieder, kommen wieder zusammen, gehen zusammen nach London, aber nicht ohne einen Steckling der Feige, der zwischendurch den Bürgerkrieg verheerten Feige im Gepäck, der dann in London im Garten langsam wieder anwächst.
Und Sie haben schon gesagt, es gibt jede Menge menschliche Perspektiven. Also das Figurenensemble geht auch über diese beiden noch weiter hinaus.
Oh ja, es gibt noch ein weiteres heimliches Liebespaar. Das ist diesmal ein schwules Liebespaar, Jorchos und Yusuf, auch griechisch-türkisch. Das sind die Wirte der Taverne, die glückliche Feige, in deren Garten, ihr ahnt es, die redselige Feige eben steht. Und das ist natürlich so eine multikulturelle Idylle, wo sich so ein kosmopolitisches, friedliebendes Völkchen zu wunderbaren Speisen immer trifft. Dann gibt es noch Ada, die 16-jährige Tochter von Kostas und Defne in London geboren, ein etwas verschlossenes Kind, das so unter dem Trauma der nie richtig besprochenen Familiengeschichte, die auf Zypern eben ihren Ursprung hat, leidet, dass da in der Familie nicht drüber gesprochen wird. Und die taut erst auf, wenn ihre Tante Miriam, die abergläubische Schwester von Defne, die auch noch wunderbar kochen kann, nach London zu Besuch kommt, nachdem Defne dann überraschend stirbt.
Und mit all diesen ja auch Liebesgeschichten, die offenbar sehr im Zentrum stehen dieses Buches, mit denen erzählt jetzt Elif Shafak von einem historischen Kapitel von der Teilung Zyperns?
Ja, sie erzählt schon, das wird so gespiegelt, also die Geschichte der Teilung Zyperns, schon beginnend mit dem Bürgerkrieg oder dem Befreiungskrieg gegen die osmanische und dann gegen die britischen Kolonialherren. Sie verknüpft aber auch, und dann natürlich eben der Krieg in den 70er Jahren, aber sie geht immer da auch auf allgemeine Diskurse ein. Es geht hier um Krieg und Emigration, Nationalismus, aber Erinnerung und Vergessen, aber auch so Sachen wie Homophobie, denn dieses schwule Liebespaar wird eben auf Zypern angefeindet, wird hinterher sogar umgebracht. Sie kümmert sich um ökologische Fragen, die Entwaldung Zyperns, den brutalen Mord an den Singvögeln, der da jedes Jahr stattfindet. Aber es ist immer alles gespiegelt eben in dieser bittersüßen Liebesgeschichte.
Und jetzt kann ich mir nicht helfen, bei all dem, was Sie sagen, höre ich doch so einen Vorbehalt gegenüber diesem Roman heraus, oder?
Ja, ich habe einen leichten Vorbehalt. Auf der einen Seite bewundere ich Elif Shafaks Fähigkeit, also so brisante Themen, wie ich sie jetzt gerade angesprochen habe, immer so in so einen lindernden Balsam zu gleiten, der so für ein Massenpublikum kompatibel macht. Melodramatik, Erotik, Naturromantik, moralische Erbauung. Und manchmal wird es etwas blumig, wenn sie dann von den azurblauen Stränden schwärmt oder sogar die Speisekarte dieser Taverne zur glücklichen Feige eben abdruckt. Es wird auch manchmal etwas schwülstig, wenn sie zum Beispiel Daphne Costas in der ersten Liebesnacht als einen jungen Mann erleben lässt, der so sanft ist wie der Tau des neuen Morgens. Und da merkt man, dass also der Versuch der zeitkritischen Sensibilisierung, der Schaffack so vorschwebt, über so eine populäre Erzählweise immer so ein bisschen in der Gefahr ist, ja, wie soll ich sagen, in den Kitsch abzugleiten. Nicht ständig, aber manchmal. Trotzdem würde ich sagen, ist dieses Buch ein wunderbarer Page-Turner für regnerische Wintertage.
Das Flüstern der Feigenbäume, der Roman, der neue von Elif Shafak, wurde aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger, ist bei Kain und Aber erschienen mit gut 500 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Ingo Arendt. In Düsseldorf ist jetzt der erste Omikron-Fall in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Auch in anderen Bundesländern gab es ja schon Nachweise dieser neuen Coronavirus-Variante. Und merkwürdigerweise hat Omikron schon einen eigenen Twitter-Account bei uns seit einer Woche schon. RealB11529 heißt der Account. Da erzählt Omikron aus seinem Leben. Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion hat sich diesen Account angesehen und ist jetzt bei uns. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, was hat denn diese Virusvariante überhaupt zu erzählen?
So einiges leider. Die Virusvariante Omikron berichtet auf diesem Account von ihrer Ankunft, aber dann eben auch von ihrer Verbreitung in Deutschland. Und das muss man sich wirklich so vorstellen, dass auf diesem Twitter-Account das Virus spricht. Also es erzählt aus der Ich-Perspektive. Und ja, den ersten Tweet, den setzte Omikron dann vergangenen Freitag ab. Da wurden ja die ersten Verdachtsfälle in Hessen gemeldet. Und da sagt dann diese Variante erstmal, hallo, ich bin neu hier. Und seinen ersten Tag in Deutschland, den verbringt diese Omikron-Variante dann auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt und schreibt dann Glühwein, ein tolles Getränk. Es hebt die Stimmung und man kommt sich näher. Also überall da, wo das Ansteckungsrisiko hoch ist, da gefällt es der Virusvariante natürlich besonders. Omikron freut sich dann auch über volle Fußballstadien oder übers Zugfahren, wo zwar jetzt 3G herrscht, aber die Maske setzt man ja doch immer mal wieder ab, um was zu essen oder zu trinken.
Und wenn man das jetzt liest, wie ist das denn? Ist das auch unangenehm, makaber, könnte ich mir vorstellen? Also ich meine, es sterben ja Menschen an Corona. Funktionieren da irgendwie so lustige Geschichten aus Virusperspektive?
Es funktioniert, weil dieser Account, glaube ich, einfach sehr streng in seiner fiktiven Rolle bleibt. Also in dieser natürlich ein bisschen verniedlichen Personifikation dieser Virusvariante. Und ja, das ist dann oft lustig, aber es ist, glaube ich, auch deshalb so erfolgreich, weil es überhaupt nicht harmlos ist. Also dieser literarische, dieser spielerische Twitter-Account, der fängt, glaube ich, gerade ja, zumindest so ein bisschen von der Hilflosigkeit und auch so ein bisschen vielleicht von der Wut auf, mit der gerade viele Menschen auf die ja, schleppende Corona-Politik in Deutschland schauen. Die Empfehlungen zu strengeren Kontaktbeschränkungen, wie sie zum Beispiel die Leopoldina ja schon letzte Woche veröffentlicht hatte, die kommentiert zum Beispiel diese personifizierte Virusvariante mit, ach, ihr habt so schlaue Leute in Deutschland, gut, dass ihr die ignoriert. Und das trifft ja wirklich so ein Gefühl, was, glaube ich, viele Menschen in den letzten Tagen hatten. Man will irgendwie gleichzeitig lachen und weinen, wenn man diesen Account liest.
Erfolgreich, haben Sie gesagt, 40.000 Follower hat dieser Account schon nach einer Woche, das ist ja tatsächlich viel, auch für Twitter, ne?
Ja, also die Variante twittert dazu selber, auch ich bin selbst überrascht von diesem exponentiellen oder zumindest sehr starken Wachstum, aber sie schreibt dann weiter, noch hätte sie ja mehr Follower als Infizierte, aber ja, noch muss man wahrscheinlich dazu sagen.
Und jetzt diese Tweets, diese Texte, Sie haben schon gesagt, literarische Texte, sind das jetzt Ansätze für Pandemieliteratur oder für den nächsten Corona-Roman?
Ach, das weiß ich gar nicht mal. Also man weiß ja gar nicht genau, wer hinter diesem Account steht, aber es ist auf jeden Fall jemand, der oder die ziemlich genau um diese flüchtigen Schreibweisen von Twitter weiß. Also das ist eben Literatur, die entsteht aus dem Moment raus und die wirkt auch in diesem Moment, wenn man durch den Feed scrollt und auf Papier oder ins Buch, weiß ich gar nicht, ob das da jetzt wirklich übertragen werden muss. Ich lese es gerade einfach ganz gerne, wenn ich durch Twitter scrolle und natürlich jede Menge Corona-News da habe, dann gibt es immer mal wieder so einen befreienden Humor-Moment, wo ich einfach von diesem Satire-Omikron lese.
Mit dem Account RealB11529, dem Twitter-Account von Omikron, für uns gelesen von Miriam C. aus unserer Redaktion. Herzlichen Dank.